dritte Weg der Heiligung ist der Weg der Loslösung. Der Weg der Heiligung ist immer der Weg der Loslösung. Gott zur Verfügung kann man nur sein, wenn man gelöst ist von allen Dingen. Das Segelschiff im Hafen. Die Segel sind gehisst und der Wind bläst. Und das Schiff kann nicht auslaufen, weil es vertaut ist. Am Ufer. Die Taue müssen gekappt werden. Und nur wenn die Taue gekappt sind, kann das Schiff auslaufen. Und wenn es mit 9 Tauen verkappt ist, dann müssen, mit 9 Tauen vertaut ist, dann müssen 9 Taue gekappt werden. Und wenn eins nicht gekappt wird, kann es nicht auslaufen. Zwar ist es dann so, dass es anfängt, unruhig hin und her geworfen zu werden. Die Unruhe kommt dann, bis das eine gelöst ist. Dann ist die Unruhe weg. Und das Schiff kann auslaufen und die Weite sehen. Die Frage, wo sind in unserem Leben die Taue nicht gekappt? Im Leben Jesu waren alle Taue gekappt. Es gab nichts, was ihn hielt und was ihn band. Er war immer verfügbar. Er war immer verfügbar. Wenn man das mal so ansieht in Johannes 4, das ist dieses Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Man muss ja mal bedenken, das ist jetzt Mittagsstunde, 12 Uhr, die heißeste Tageszeit. Die Jünger sind in den nächsten Ort gegangen, Einkäufe zu besorgen, den Tisch decken zu können, das Mahl bereiten zu können. Jesus sitzt in der Gluthitze dort am Brunnen. Und sie haben hinter sich wieder einige Stunden Marsch. Die Glut der Sonne. Und da ist die Frau. Sogleich bereit zum Gespräch, aber nicht nur dies. Es kommen die Jünger dazu. Die Jünger breiten die Gaben aus und decken gleichsam den Tisch. Und nun, ja. Sie wundern sich, warum hat er denn nicht zu? Sie warten sicher, dass er die Hände faltet oder erhebt, je nachdem, wie die Gebetsgeste war. Und das Tischgebet spricht, ich sage immer die Gaben gesegnet. Und dann gesegnete Mahlzeit, lasst euch gut schmecken. Und Jesus. Essen ist im Augenblick für ihn nicht dran. Warum denn? Er hat die Not der Samariter gesehen. Und er hat den Anruf des Vaters gehört. Der Jesus, der so herzlich für die Gaben Gottes danken kann, der wirklich auch die Schönheit dieser Welt sieht, mit offenen Augen die Blume, die Vögel, und der für alles ein offenes Auge hat und alles dankbar hinnimmt. Der Jesus, der doch die Speise mit Danksagung täglich empfangen hat, im Augenblick, wie wohl Mittag 12 Uhr und abgekämpft die Jünger auch, überhaupt kein Organ für Essen und Trinken. Ist überhaupt nicht dran, nichts. Die Samariter, der Ruf Gottes, merkt ihr das? Verfügbar. Im Augenblick, wo der Anruf da ist, sofort. Steht alles zurück. Auch das Essen. Nicht, weil Essen ist was Schlechtes ist, nein, was Gutes, eine Gabe Gottes. Aber es geht um die Frage der Vorrangigkeit, jetzt hat Gott gerecht. Da tritt alles zurück. Aber nur Gelöste können Gott verfügbar sein. Und wenn wir nicht gelöst sind, weil der Bauch unser Gott ist, dann tritt ihm Gott zurück. Das ist sein Auftrag. Für Jesus. Die Kinder sagen ja nun. Rabbi ist, sagen sie, Vers 31. Rabbi ist. Er sagt, ich habe eine Speise zu essen, wenn ihr nichts wisst. Die Jünger. Hat er jemand was zu essen gebracht? Für die Jünger dreht sich alles so sehr um Mittagessen jetzt, dass die an was anderes gar nicht denken können. Die können nur, die bewegen sich auf der irdischen Ebene, jeder steht auf der anderen. Dann muss ich ihm sagen, es gibt doch noch eine andere Speise. Meine Speise ist die, dass den Willen des Vaters tut. Und das ist dran. Und ich vollende sein Werk. Davon lebe ich. Das ist meine Kraft. Wenn ich das nicht tue, habe ich keine Kraft mehr, bin ich ein Kraftloser. Ja. Auch den Jüngern hätte das wahrscheinlich gepasst, wenn er gesagt hätte, die armen Samariter. Ach die Not, ach die Not. Was tut sich hier bloß einem auf? Was bloß in der einen Frau einem begegnet ist? Kommt, wir wollen danken. Erst noch eine kurze Fürbitte für die Samariter, lieber Herr, erbarme dich. Und dank für die guten Gaben und Segen. Und das ist alles gut und schön. Dann geht's gut bürgerlich weiter. Aber bei Jesus geht's nicht gut bürgerlich. Sondern jetzt. Jetzt ist der Ruhmergang. Jetzt. Und alles geht zurück. Merkt ihr? Die Tauer sind gekappt. Nichts, was in Elten. Nichts, was in Elten. Auch nicht essen. Auch nicht trinken. Auch nicht das Ruhebedürfnis. Er hat es wirklich verdient jetzt. Nein! Jetzt ist der Ruf da. Sind wir gelöst? Sind unsere Tauriger, sind wir immer für den Herrn verfügbar? Was hält? Was bindet? Wenn man weiter suchen will, Markus 6. Ganz ähnliche Situation übrigens. Um es im Leben Jesu mal richtig zu studieren, was das heißt. Heiliges Leben. Heiliges Leben. Gott verfügbar. Immer losgelöst. Da ist es so. Er hatte seine Jünger ausgeschickt. Erstmalig. Selber die Botschaft auszurichten. Und selber ein Mädchen. Das war also das Praktikum der Jünger. Gehen noch in noch Schüler, immer als Schüler, aber jetzt haben sie Praktikum. Jesus bleibt für sich allein und die hat er alle ausgeschickt. Ein zweites Land. Und die kommen wieder begeistert. Die ersten Erfahrungen, die sie gesammelt haben, die ersten Sporen, die sie verdient haben und berichten, wie die Teufel ausgefahren sind, sowas wie aus einem anderen Evangelium. Und kommen nur aber mitten in der Arbeit rein. Jesus, wie immer, umlagert von den Tausenden, steht da. Die verkündigen ihn, wer 30. Was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, lasst uns besonders an eine wüste Stätte gehen und ruhet ein wenig. Anapauste, das steht im Griechischen da, kann man im Deutschen gar nicht wiedergeben. Kommt nach oben hin zur Ruhe. Ihr müsst jetzt nach oben hin zur Ruhe kommen. Ihr müsst in Gott zur Ruhe kommen. Ganz wichtig, wenn man gesegnet worden ist und segnet, Segenserfahrung gemacht hat, wenn man hat etwas sein dürfen, schnell alles wieder loslassen und nichts mehr haben, wieder arm sein und bloß noch Gott haben. Dann machen wir den Fehler, dass wir dann lange auf unseren Lorbeeren ausruhen und dass wir dann rumreisen und uns wichtig machen damit und schon ist der ganze Segen wieder verloren, alles kaputt gemacht, weil wir nicht schleunigst es weggaben, das war ja gar nicht unseres, was wir haben weitergeben dürfen, haben immer nur vorher empfangen. Schön und dann wieder ganz arm sein, ganz leer sein, bei Gott sein. Heiliges Leben. Ihr müsst jetzt, er hat sofort einen Blick für das, was nötig ist bei seinen Jüngern. Jetzt nach oben zur Ruhe kommen, weg, weg mit euren guten Erfahrungen. Tja, und das war hier nicht möglich, denn ihrer waren viele, die ab und zu gingen und sie hatten nicht Zeit genug zu essen. Guckt mal an, bei Jesus, gelöst von allen Banden, kein Tau mehr, was ihn hält. Das ist das Große an der Stelle. Das ist das Große. Der keine Zeit zum Essen hat, wenn die Leute ihn anlaufen, der kann wiederum die Tausende, die ihn brauchen, seine Hilfe suchen, die kann er stehen lassen, weil jetzt die Jünger ihn nötiger brauchen. Wieder der Anruf von oben. Ja? Es ist wieder der Vater gewesen, der ihm das gezeigt hat. Guck dir mal die Jünger an. Sie sind jetzt so voll von ihren Erlebnissen, es wird Zeit, dass sie wieder leer werden. Damit sie Neues empfangen können. Schön und augenblicklich kann er die Tausende stehen lassen. Er ist auch nicht der Sklave der Menschen. Er ist auch nicht der Sklave der Hilfesuchenden. Auch an die nicht gebunden. Wie oft sind wir Sklaven der Menschen? Und weil wir an den Menschen gebunden sind, dann wissen wir nie, wo der Auftrag Gottes anfängt oder aufhört. Die Menschen, die binden uns. Und wir lassen uns von ihnen her bestimmen. Wenn wir uns noch von Menschen her bestimmen lassen, können wir uns nicht von Gott her bestimmen lassen. Wenn ich der Menschenknecht noch wäre, könnte ich Gottes Knecht nicht sein, sagt der Apostel Paulus. Galater 1. Wenn ich Menschen noch gefällig wäre, könnte ich Gottes Knecht nicht sein. Jesus, der immer gelöst ist. Die Frage, was hält uns, was bindet uns? Der Weg der Heiligung ist immer der Weg der Loslösung. Um der Verfügbarkeit willen. Hab hier etwas Gutes, alles ist gut, alles ist euer. Aber immer die Frage, was bindet uns? Unser Ruhebedürfnis, Familie, Ehe, was bindet uns? Beruf. Immer die Frage, ob wir in der ganzen Loslösung stehen. Was den Urlaub betrifft, immer der Loslösung stehen. Ob es möglich ist, dass Gott jeden Augenblick sich einschalten kann und sagen, nein, so nicht, sondern so. Und ob das ohne Schwierigkeiten möglich ist, dann wird es deutlich, ob wir gelöste Leute sind. Nicht, dass Gott uns alles wegnimmt. Nein, das tut uns nicht. Vieles darf man haben. Vieles muss man sogar haben. Aber dann wieder haben, als hätten wir es nicht. Erstmal wollen wir sehen. Dennoch wieder gelöst. Und alles Irdische hat immer ein ganz großes Bestreben, uns zu binden. Wo es dann am Ende nicht so ist, dass wir es haben. Es hat uns. Alles Irdische hat dieses Bestreben in sich. Hat die Macht zu binden und damit lahmzulegen und festzuhalten. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann mein Jünger nicht sein. Lukas 4, 26 folgende diese Stellen vom Absagen und Absagen allem gegenüber, was man hat. Kann nicht mein Jünger sein. Hier entscheidet sich entweder mit Jesus gehen, mit Jesus wandeln, heiliges Leben, verfügbares Leben. Aber dann heißt es allem anderen gegenüber absagen, gelöst sein. Oder an irgendeiner Stelle noch hängen und dann kann ich mit Jesus gehen. Dann kann ich mit Jesus den Weg zum Kreuz gehen. Entweder oder. Also ganz neu als Frage uns gestellt sein müssen. Sind wir gelöst? Sind wir verfügbar? Weg der Hingabe. Weg des Gehorsams. Und das schließt in sich des Hörens, des Horchens. Das zu Gott hin offene Leben und bereit für seinen Wink. Heiligungsweg, Weg der Loslösung. Nur Gelöste können vom Geist Gottes bewegt werden. Welche der Geist Gottes bewegt, das sind die Söhne Gottes. Steht Römer 8. Wie könnte der Geist Gottes uns bewegen, wenn wir noch gebunden sind, noch festhängen. Und in diesem Zusammenhang ist auch das Nächste schon aufgeklungen, so ganz und gar mit aufgeklungen. Wir erwähnten doch zuletzt Jesus und seine Jünger. Die Jünger, die hinter sich das Praktikum haben, die zu Jesus zurückkehren und mit denen Jesus sogleich in die Stille geht. Da ist das schon auch aufgeklungen, was dann der vierte Punkt sein sollte. Weg der Heiligung ist auch Weg des Dienstes. Und zwar in dieser doppelten Weise. Gottesdienst, Dienst, der ihm geschieht, und wiederum der an den Menschen geschieht. Wir hören dieses Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften, von ganzem Gemüt. Das vornehmste Gebot. Das andere wiederum ist ihm gleich. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Wobei es ganz gewiss nicht nebensächlich ist, dass das Gottesgebot doch den Vorrang hat, das Gebot der Gottesliebe doch den Vorrang hat vor dem Gebot der Nächstenliebe. Die Anordnung ist keine zufällige. Gott muss immer in allem den Vorrang haben, und wenn Gott nicht mehr den Vorrang hat, dann ist alles nichts. Dann wird auch unser Dienst an den Menschen nicht mehr in Wirklichkeit Gottesdienst sein können. Dann ist das bald nicht mehr Diakonie, um es daran deutlich zu machen, sondern dann ist das, naja, was bleibt denn dann übrig? Was bleibt denn dann, wenn es nicht Diakonie ist? Naja, Sozialfürsorge bleibt da. Das muss immer vorausgehen und allem voranstehen. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften, von ganzem Gemüt. Und dann kommen die anderen. Man könnte sagen, Gott zur Verfügung für die Welt. Da ist beides drin gesagt. Gott will ja die Rettung der Welt. Gott will, dass sie nicht verloren geht. Gott liebt die Welt. Und nun will er uns haben. Gott zur Verfügung, damit er es ausrichte an der Welt. Das ist ja immer dieses Geheimnis, was einem mal aufgehen muss. Am tiefsten das Geheimnis des Leibes, dass Gott nichts unmittelbar tut, sondern immer mittelbar. Dass Gott sich immer der Werkzeuge bedient. Dass er uns mitbeteiligt macht an seinem Erlösungswerk. Dass er immer wieder hinausführt durch solche, die ihm verfügbar geworden sind. Und die ganze Arbeit des Geistes geht immer darauf, uns Gott verfügbar zu machen. Aber nun eben Gott verfügbar für die Welt. Damit ist auch gleich die Richtung wieder gewiesen, der dann der Dienst immer neu gehen muss. Und darum ist dies beides nötig, immer neu sich Gott hinzugeben, immer neu sich Gott zur Verfügung zu stellen, aber auch das andere, immer neu sich dann von Gott gebrauchen und senden zu lassen. Senden und gebrauchen zu lassen. Versteht ihr, dieser Zweitakt, in diesem Zweitakt geschieht der Dienst, die Bewegung zu Gott hin und wieder von Gott her zur Welt. Das ist übrigens so ganz wieder das priesterliche Leben schon. Genau das geschieht im priesterlichen Leben. Denkt mal an das Modell der Stiftshütte. Der Priester, der immer von den Menschen herkommend zu Gott geht und von Gott herkommend wieder zu den Menschen geht und nur so seinen Dienst verrichten kann. Immer in diesem Zweitakt. Immer in diesem Zweitakt. Da läuft der Motor dann. Da ist Leben da. Da ist Bewegung da. Immer im Zweitakt. Und das sahen wir heute Vormittag schon. Da ist das schon mal so aufgeleuchtet. Die Jünger, die eben erstmalig Sendung erlebt haben und beglückt nun zurückkehren zu Jesus. Und sogleich ist Jesus ganz für die Jünger da. Er weiß, das muss jetzt sein. Jetzt kann es nicht aus einem Dienst in den anderen gehen. Jetzt ist für sie Zeit der Ruhe da. Und Ruhe, das heißt eben nicht bloß sich aufs Ohr legen. Wenn es nötig ist, muss auch das mal sein. Das erleben wir immer wieder, auch unter den Schwestern. Es kommt also vor, dass man mal sagen muss, so, heute, leg dich hin und schlaf. Es kommt vor, dass es dran ist, das ist die höchste Zeit. Geh ins Bett und schlaf. Und vieles ist dann gut. Wenn man mal ausgeschlafen hat. Oder wenn jede Schwester im Monat ihren stillen Tag hat, dann ist sie also freigestellt, was sie an diesem Tag tut. Natürlich nicht, dass sie dann Stadtbummel macht, nein, es ist wirklich stiller Tag. Aber Das bleibt ihr freigestellt, wann sie früh aufsteht oder ob sie vielleicht mal erst ganz gründlich ausschlafen muss. Vielleicht mal den ganzen Vormittag liegen bleibt. Um dann wirklich in der Stille sein zu können, nicht dauernd einschlafen zu müssen dabei. Dann wirklich hören zu können, dann wirklich bereit zu sein für Gott. Also auch das gehört mit dazu, dieses Mal sich aufs Ohr legen. Aber wenn Jesus in die Stille führt, meint er mehr als dies. Dann meint er immer mehr als dieses. Sagt es heute schon, dieses nach oben hin zur Ruhe kommen. Wieder heimkehren, wieder beim Vater sein, zu Hause sein. Wieder ihn anschauen und sich anschauen lassen. Versuchen, er hört es, dass wir ihn anschauen dürfen, dass er uns anschaut. Hören und er redet. Oder Liebesgespräche mit ihm führen. Wieder neue Zurüstung empfangen, wieder neue Aufträge. Und dann kommt wieder die Sendung. Es darf keines von beiden fehlen. Alles immer zur rechten Zeit und Stunde. Bei Maria war eben wirklich auch dies dran, zu Jesu Füßen. Ja, Jesus hat durchaus es nicht kritisiert, dass Martha in der Küche hantierte. Er hat erst seine Stimme erhoben, einen Einspruch erhoben, als Martha die Maria mit in ihren Betrieb hineinziehen wollte. Und dann hat er Partei ergriffen für die Maria, die hat es gute Teil erwähnt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und dann konnte er nur der Martha ein Wort mitgeben, was zu bedenken war. Martha, Martha. Du machst dir Sorge und Mühe um vieles, heißt wirklich, nicht viel Sorge und Mühe. Du machst dir Sorge und Mühe um vieles. Aber eins ist Not. Nicht das Vielerlei, das eine. Das ist das, was Not tut. Eins ist Not. Maria hat es gut erwähnt. Es war ihm jetzt die Stunde zu Jesu Füßen. Wenn Jesus eingeht, ist das andere nicht dran. Dann gehört ihm der Vorrang. Dann ist das nicht dran, dass wir ihm dienen, sondern dass wir uns dienen lassen. Und wenn wir uns dienen lassen, immer wieder in der rechten Weise, dann kommt auch Sendung. Dass wir den anderen etwas zu bringen haben, etwas zu geben haben, etwas zu sagen haben, etwas sein dürfen. Sammlung, Sendung, Sammlung, Sendung. Immer dieser Zweitakt, das ist so unerhört wichtig. Ohne dem gibt es kein Heiligungsleben. Heiligungsleben ist ein wirklich Leben. Gott zur Verfügung für die Welt. Und das Heiligungsleben hört auf, wenn eines von beiden fehlt. Das Heiligungsleben hört dann auf, wenn wir nicht mehr zur Einsammlung bei Gott kommen. In der Rechtweise. War das Anliegen, was uns ein Stücklein mindestens gestern Abend bewegt hat, wo wir dann bei weitem nicht alles gesagt haben, was zu dem Thema Einsammlung zu sagen wäre. Aber darum ging es, dass wir ja immer wieder in der Einsammlung stehen. Bei ihm, bei ihm, bei ihm. Wenn es daran fehlt, ist Heiligungsleben unmöglich. Heiligung heißt ja, ihm zur Verfügung sein. Also kann man nur immer neu sich ihm zur Verfügung stellen. Heißt immer wieder neu bei ihm einkehren. Aber Heiligungsleben ist auch nicht möglich, wenn wir über dem bei ihm sein die Welt vergessen wollen. Und die Menschen vergessen wollen. Die Brüder vergessen wollen. Immer dies beides. Im rechten Einklang, in der rechten Abstimmung. Wobei es durchaus möglich ist, dass es mal für einen dran ist, sehr lange Zeit wirklich nur in der Einsammlung zu leben. Und sehr lange Zeit ist aller Dienst durchgeschritten. Das gibt's auch. Es muss immer so sein, dass jeden Tag das hin und her ist. Oh, wie oft kann Gott einen mal ganz auf die Seite nehmen. Weil wir oft nicht hören, wenn es dran ist. Dann muss er uns auf andere Weise auf die Seite nehmen. Vieles wäre nicht nötig, wenn wir gehorchten, wenn wir seinem Ruf folgten und uns auf die Seite nehmen ließen von ihm. Von ganz allein
dann braucht er nicht mit Krankheit zu kommen oder irgendwie, auf irgendeine Weise. Das gibt es manchmal, dass Gott lange Zeit einen in der Stille haben muss. Und wo alles andere sehr, sehr, sehr zurücktritt. Das gibt es auch. Das gibt es auch. Aber umso machtvoller wird danach wieder der Dienst geschehen müssen. Zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit und zu seiner Stunde. Nur, dass wir mal dafür einen Blick gewinnen, was Heiligungsleben ist. Immer Gott zur Verfügung für die anderen. Etwas sein für die anderen. Es ist nie eine egoistische Angelegenheit. Etwas, was nur für mich wäre. Immer etwas für die anderen. Frage, was bist du für die anderen? Der Wille Gottes eure Heiligung. Ohne Heiligung unmöglich Gott zu gefallen. Das kann Gott durch dich tun. Wie ist es bestellt um deine Verfügbarkeit? Im Blick auf die anderen. Und der letzte Punkt. Heiligungsweg. Das ist immer der Weg des Kreuzes. Immer der Weg des Kreuzes. Wenn der Herr Jesus sagt, folge mir nach, dann heißt das, dass Jesu Weg unser Weg wird. Ist das nicht klar? Oder wie sollte man das anders verstehen? Aber Jesu Weg ist nun mal der Weg zum Kreuz. Heiligungsleben ist immer Kreuzweg. Mit all den Stufen und Stationen könnte man sagen, wann der Kreuzweg Jesu begann. Bitte? Ganz richtig, an der Krippe. Die Passion im engeren Sinn, die hat ihr ganz großes Gewicht. Das, was mit Gethsemane beginnt. Aber der Passionsweg fängt viel früher an. Wirklich, da er den Himmel verlässt und da er Kind wird, Menschensohn, geboren aus Maria, der Jungfrau. Das Kind in der Krippe, ganz richtig, das ist Kreuzweg. Das ist Sterbensweg. Das ist Verzicht zugunsten anderer. Über allen Kreuzweg kann man das schreiben, Verzicht zugunsten anderer. Den Himmel lässt er zurück und alle Herrlichkeit zugunsten dieser sündigen und schuldig gewordenen und so abgefallenen Welt. Verzicht zugunsten anderer. In der Krippe beginnt der Kreuzweg. Und es ist schon richtig, dass wir über der Krippe immer das Kreuz sehen. Und von daher ist sein Leben ausgerichtet aufs Kreuz. Es tritt immer mehr ins Blickfeld. Ganz klar von der Taufe ab. Und bis dann die Stunde da ist, wo er weiß, mein Auftrag ist getan. Und dann heißt es, dass er stracks sich nach Jerusalem wendet. Nun gibt es kein Aufhalten mehr. Auch die Jünger können ihn nun nicht mehr aufhalten. Und die wollen ihn so gerne aufhalten. Warum wollen die Jünger ihn aufhalten? Weil sie begriffen haben, Jesu Weg ist unser Weg. Und so haben wir es uns nicht gedacht. Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Fast klingt es wie die Stimme der Barmherzigkeit. Und ist doch nicht die Stimme der Barmherzigkeit. Wie hätte ich Jesus uns sagen können, weiche hinter mich, Satan. Es war nichts anderes als die Stimme der Selbstsucht. Als der Selbsterhaltungstrieb, der so tief in uns drinnen steckt. Diesen Weg nur nicht. Denn die Schande Jesu wird unsere Schande. Und das Leiden Jesu wird unser Leiden. Nur nicht. Und darum muss Jesus nun mit ihnen reden. Das wird das Thema Tag für Tag. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen.
Und wer mir nachfolgen will, der muss wissen, was er damit erwählt hat. Der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich und der folge mir. Der verleugne sich selbst. Das ist der Heiligungsweg. Das ist ein Weg der Selbstverleugnung. Was ist denn das Selbstverleugnen? Das heißt, nein, ich kenne mich nicht. Er hat ja Jesus verleugnet, dieser Petrus. Dann hat er gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und sollte doch sich selber verleugnen. Ich kenne diesen Petrus nicht. Ich nehme keine Rücksicht mehr auf mich. Wie der Paulus mal sagt, in Apostelgeschichte 20 steht das, glaube ich. Hat einen Sinn. Ja, so ist das. Vers 24. Ich achte der keines. Ich halte mein Leben auch nicht selbst für teuer. Eigentlich nehme ich keine Rücksicht auf mein eigenes Leben. Damit ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe vom Herrn Jesus, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Ich nehme keine Rücksicht mehr auf mein Leben. Das ist Selbstverleugnung im letzten und tiefsten. Ich kenne mich nicht mehr. Das ist das durchkreuzte Ich. Der nehme sein Kreuz auf sich. Gott selber sorgt dafür, dass es durchkreuzt wird. Gott selber verpasst jedem sein Kreuz. Aber Heiligungsleben ohne Kreuz gibt es nicht. Auf dem Heiligungsweg werden wir nicht immer größer und immer herrlicher. Leute, die man immer mehr bewundern kann mit ihrer Heiligkeit, da werden wir immer verachteter. Da werden wir immer kleiner, immer unansehnlicher. Jesu Weg, unser Weg heißt dann. Das ist der Heiligungsweg. Mit Jesus hinab nach Jerusalem. Auch dieses hinab. Das ist der Heiligungsweg. Ach, was haben doch viele für törichte Vorstellungen von der Heiligung. Noch eine Stufe höher. Noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher, wenn man sie hört. Also noch eine Kleinigkeit. Und da und dort hängt es noch ein bisschen bei mir, aber so ungefähr wie bald, bald bin ich auf dem Gipfel. Ach, wenn die Leute schon den Eindruck haben, sie sind bald auf dem Gipfel, dann weiß ich, die sind weit, weit weg vom Heiligungsleben. Die sind weit, weit weg vom Heiligungsleben. Heiligungsleben, da kommt man auf keinen Gipfel. Da geht es in die Tiefen hinunter. Und immer neu, nicht große Sprünge, aber kleine Schritte. So wie im Leben Jesu. Er hat in dem, dass er litt, gehorsam gelernt. Das gilt von Jesus. Gehorsam gelernt, musst du ihn erst lernen, hat er es noch nicht gekonnt. Und so ist es nicht gemeint. Jesus war immer gehorsam. Aber Gott hat ihm immer neue Gehorsamslektionen aufgegeben. Man möchte sagen, es wurde immer schwerer. Es hieß immer mehr, sich selber verleugnen dabei und sich selber drangeben dabei. Aber jede neue Gehorsamslektion hat er wieder bestanden. Immer wieder neu ging er den Gehorsam. Und auch den Nächsten ging er, auch den Nächsten. Gott hat ihm immer mehr zugemutet und schließlich, er ward gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, bis zu diesem Tod. Bis zum Letzten, bis zum Äußersten. Diese letzte Konsequenz hinein. Der ganze Gehorsam und nichts zurückbehalten. Auch da hat er noch Ja gesagt. Auch da hat er noch eingewilligt. Auch dazu war er noch bereit. Bereit, auch dies noch dran zu geben. Auch dies noch zu lassen. Auch dies noch auf sich sitzen zu lassen. Das ist Heiligungsleben. Jesu Weg ist der heilige Weg. Sein Leben ist heiliges Leben. Seiner Heiligkeit teilhaftig werden sollen und alle Erziehung Gottes dahin geht. Hebräer 12. Dann wird immer wieder nichts anderes rauskommen als dies Menschen auf dem Kreuzweg. Je nachdem, wie es Gott uns zumutet. Dann wird es immer wieder so sein, dass er uns Leute an die Seite stellt, die gleichsam die schlechter sind. Oder die uns schlagen müssen. Denn Jesus hätte den Kreuzweg nicht gehen können, ohne die, die ihm das Kreuz aufluden. Die gehörten mit zum Kreuzweg dazu, die, die ihn banden, die, die ihn führten, die, die ihn vors Gericht stellten, die ihm das Urteil gesprochen haben und die dies vollstreckt haben, die, die ihm die Dornen aufs Haupt gedrückt und ihn angespuckt haben und ins Gesicht hineingeschlagen. umhergestupst, den Menschen ausgeliefert, ihm Unrecht zugefügt. Die haben ja alle mit dazugehört, die das schwere Kreuz ihm zimmerten und die es ihm auflegten und ihn zur Stadt hinausstießen und ihn annagelten. Die haben alle mit dazugehört. Ohne die wäre es kein Kreuzweg geworden. Und Gott muss auch uns, wenn er uns auf dem Weg Jesu mitnehmen will, heiliges Leben, dann muss er dafür sorgen, dass Leute da sind, die uns dies und das tun. Das sind die wertvollsten. Das sind die besten. Mit Schlagen, Schmerzen bereiten. Die uns Dornen bringen. Dornen ist das, was verletzt, verwundet, reißt, schmerzt. Gibt doch. Muss es solche Leute geben, die uns das Ureigenste nehmen. Die uns gleich die Sachen von Leibe reißen. Muss es Leute geben, die uns verleumden. Oder die uns verlachen. Oder die uns Unrecht antun. Die hat Gott bestellt. Die gehören dazu. Die sind wertvoll. Die sollen uns zu Heiligen machen. Ohne solche Leute werden wir keine Heiligen. Heilige, das sind nicht Leute, die einer wunderbaren, selbstgemachten Frömmigkeit wie der Pfau das Rad schlagen, sie von allen Sehnen bewundern lassen. Immer Verachtete. Sie tragen etwas von der Schmach Jesu Christi. Dass das ja klar ist, das ist unser Weg, kein anderer. Und wer zu diesem Weg Nein sagt, der kann man bloß sagen, geh nach Hause. Priester wirst du nie sein. Das muss sich verwundern, wenn solches geschieht. Sondern nun Gesinnung Jesu. Also das heißt, sich anspucken lassen, sich schlagen lassen, sich verunglimpfen lassen. Können wir denn das? Lassen wir das auf uns sitzen? Oder fahren wir dann hoch? Und dann ist die Selbstrechtfertigung, das hat mit heiligem Leben nichts mehr zu tun. Selbstrechtfertigung. Zurückschlagen. Es gibt keinen anderen Weg als Heiligungsweg. Im 1. Petrusbrief auf allen Seiten steht es eigentlich, aber ist doch so eindeutig. 2, so verneuzen ab, das mal so überfliegen bloß. Es ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen zu Gott das Böse verträgt und leidet, das Unrein. Was steht da? Gnade. Es gibt immer Leute, die bitten viel um Gnade und immer neue Gnade erbitten sie. Wisst ihr auch, was für Gnaden ihr da erbittet? Wer um Gnade bittet, der bittet darum, dass uns Übel widerfährt. Dass uns Unrecht erteilt wird. Das ist Gnade. Wie stellen wir uns die Gnade bloß vor? Gnadengaben, das glaube ich. Wo man so recht herumschwelgen kann damit. In Zungen reden und Weissagen und was nicht alles und alle bewundern sein. Herrlich. Aber Gnade. Das ist Gnade. Wenn einem solches widerfährt und man das ertragen kann. Wenn man da still bleiben kann. Wenn man da drunter bleiben kann. Das ist Gnade. Das ist Gnade. So zeigt es sich. Wer um Gnade bittet, dem wird Gott entsprechende Situationen bereiten, wo die Gnade sich erweisen kann. Was ist denn das für ein Ruhm, wenn jemand um der Missetat willen Streiche leidet? Nur ganz klar. Kann man sich nicht rühmen, muss er schämen. Aber wenn er um Wohltaten willen leidet, und natürlich, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Na, noch sollte hier ganz nicht gesagt werden. Wozu seid ihr berufen? Ihr seid dazu berufen, dass er um Wohltaten willen leidet und erduldet. Dazu seid ihr berufen. Das ist priesterliches Leben. Das ist Nachfolge Jesu. Das ist der Heiligungsweg. Einen anderen Heiligungsweg gibt es nicht. Und so wir uns dagegen auflehnen, empören, dass sowas einem passiert und dass er noch eine liebe Schwester ist oder ein Bruder gar ist, der ihm das zufügt, da zeigen wir nur, wie weit entfernt wir von der Heiligung sind. Wer hat denn Jesus die Schmerzen bereitet? Das waren die Frommen, viel mehr als die Gottlosen. Wer hat denn Jesus die Schmerzen bereitet? Am meisten seine Jünger. Der Judas, der Petrus. Alle, die so viel Gnade empfangen haben und dann davon gelaufen sind. Ihn im Stich gelassen. Und wer hat ihm so viel zu tragen gegeben, wie die Nächsten um ihn? Was allein er an Judas getragen hat. Von dem er wusste, der Teufel ist in ihm. Und den er so getragen hat, dass nicht einer aus dem Jüngerkreis auch nur ahnte, was mit Judas los ist. Noch am letzten Abend nicht, da Judas hinausging und Jesus ihm nur sagte, was du tust, tue bald, da meinten sie noch, er solle sich beeilen, die Almosen zu verteilen, nur den Armen oder noch was einzukaufen. Keiner ahnte auch noch, was vor sich ging und Jesus wusste es schon so lange. So hat er ihn getragen, dass keiner auch nur erfahren hat, was mit dem Judas ist. Das ist Heiligungsleben. Aber all das andere hat mit Heiligung nichts zu tun, dass wir uns dagegen aufhören, empören. Dass wir uns darüber ereifern und was zu allen hintragen. Was das für eine Schwester ist, hast du schon gehört, das ist doch eine Schande sowas, gell, das ist doch eine Schande. Und nun wollen wir von allen bedauert sein und verstanden sein. Und naja, hat mit Heiligungsleben gar nichts zu tun, gar nichts. Heiligungsleben sieht anders aus. Jesu Weg ist der Heiligungsweg. Und da müssen die da sein, die Leute. Ihr seid dazu berufen, dass ihr um eurer Wohltaten willen leidet und was erduldet. Haben wir das alle berufen? Haben wir das schon gewusst, dass wir berufen sind? Ist ja wichtig, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Dass man sich das mal wirklich ins Bewusstsein rufen lässt und die Frage stellt, ja, wie denn, will ich denn das? Jesu Weg, unser Weg. Anders haben wir nicht Gemeinschaft mit ihm, als nur immer auf seinem Weg. Wer seinen Weg nicht will, der will ihn nicht. Wer diesen Weg verlässt, verlässt Jesus. Gemeinschaft mit ihm, dem Herrlichsten von allen, gibt es immer nur auf dem Kreuzweg. Das ist ein Weg der Schmach, des Ertragens, des Erduldens, des Stilleseins, nicht widerscheltend. Naja, nun lesen wir es doch weiter. Dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Jesus ist auch Vorbild. Weithin nicht gepredigt. Jesus als der Einzigartige, ja. Jesus als der Erlöser, ja. Aber dass er auch Vorbild ist. Er hat uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Haben wir es doch, Jesu Weg, unser Weg. Und jetzt zeigt er uns solche Fußtapfen, das sind sie bei weitem nicht alle, aber das sind immerhin etliche. Die erste, er hat keine Sünde getan. Aha, Jesu Weg, mein Weg. Ganz klar, Heiligungsleben kann immer nur entschiedene Absage an die Sünde sein. Wie kann es anders sein? Kann immer nur entschiedene Absage an die Sünde sein. An alle Sünde. An alle erkannte Sünde. Immer neu in die Buße gerufen. Buße ist entschiedenste Hinkehr zu Jesus. Aber Hinkehr zu Jesus ohne Abkehr von der Sünde gibt es nicht. Keine Sünde. Der erste Fußtapfen. Zweite. Kein Betrug in seinem Mund. Kein Betrug. Eure Rede sei ja, was wirklich ja ist, nein, was nein ist. Wir müssen am jüngsten Tag Rechenschaft ablegen von jedem unnützen Wort,
was über unsere Lippen gegangen ist. Nicht bloß von jedem bösen, garstigen, verletzenden Wort, giftigen. Unsere Worte, die wie Giftpfeile sind, die wir abschießen und die sie festhaken beim anderen, die verletzen und verwunden und töten. Unsere Worte können sehr töten. Nein, nicht nur darüber, mit jedem unnützen Wort. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort. Kein Betrug im Mund, nichts Unechtes. Keine Heuchelei, keine Übertreibung. Nichts, nichts. Sauber, ganz klar, durch und durch. Jesus, Jesus, der die Wahrheit ist. Heiligungsleben. Auch die Lippen geheiligt, die Zunge geheiligt, die Zunge dem Herrn übergeben. Wie könnte es anders sein, wenn die Zunge und Lippen dem Herrn übergeben sind? Dann wird das ein neues Reden, geheiligtes Reden. Begebet eure Glieder, eure Zunge dazu. Gott als Werkzeug und als Waffe. Wenn er unsere Zunge hat, dann geschieht es auch, dass wir Gebetsworte sagen, die wir sonst nie sagen würden. Und dass wir Schöpferworte aussprechen, die das Gestalt gewinnen werden, was nicht ist. Dann geschieht das, was bei Jesus gesagt wurde. Er trieb die Dämonen aus mit einem Wort. Gab es gar keinen Kämpfe mehr. Ein Wort. Aber das nur, wenn er unsere Zunge wirklich hat. Geheiligtes Reden. Kein Betrug in eurem Munde, nichts Unechtes, Falsches. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen. Ich muss eben dran denken, unser guter Bruder Albert, der alte Bauer, der so ein richtiges Gnadenkind, das war ein richtiges Gnadenkind, dem Gott so manche Geistesgaben geschenkt hatte, der sich ganz in der Verborgenheit hatte, eine Ausnahme an sich. Viele Geistesgaben hatte und sein Pfarrbruder, wirklicher Bruder auch, mit dem ein brüderliches Verhältnis hatte. Der war 10 Jahre in der Gemeinde und hat noch 10 Jahre lang nicht gewusst, dass der Vater Albert die Geistesgaben hat. Wiewohl dieser Pfarrbruder, wenn er was auf dem Herzen hatte, zum Vater Albert ging, um das, ihm seine Schuld zu sagen. Der Vater Albert ging zum Pfarrbruder hin, um diese Schuld zu sagen. Es war ein ganz herzlich brüderliches Verhältnis. Und da hat er nicht erfahren, dass er die Geistesgaben hat. Diese Demut, das ist was Prächtiges. Darum konnten die auch in der Verborgenheit so gut sich entfalten. Und echt. Mit der Pfarrer Albert haben wir ja manche Stunde zusammengesessen. Nur manches haben uns ausgetauscht. Erzählte mir mal, wie ein Predigerbruder zu ihm gekommen ist. Und der Predigerbruder Dinge sagte, die dem Pfarrer Albert nicht gefallen haben. Dann hat er gesagt, Brüderle, wir werden am nächsten Tag Rechenschaft ablegen müssen von jedem unnützen Wort, was in unser Leben geht. Und da hat der andere, siehst du, so sind wir wieder, sich sofort gerechtfertigt. Statt aber dann mal sagen, oh Vergebung, müssen wir gleich wieder eine Entschuldigung haben. Aber sagt, so kann man das Wort nur nicht pressen. Stell dir das mal vor, wenn Gott von jedem Menschen, der je auf der Erde gelebt hat, jedes Wort wissen sollte. Wenn in dem Augenblick kam der Geist der Weissagung zu Vater Albert und dann sagte er, weissagend das, was er sonst nie hätte sagen können, was ihm im Augenblick gegeben wurde. Und da verfärbte sich der andere. Und sagte, weißt du, was du jetzt gerade gesagt hast? Da ist also Jahre zurückliegen, es lag weit zurück. Der Prediger in großer Not gewesen, seine einzige Tochter, die lag im Sterben. Der Ärzte haben gesagt, hier gibt es keine Rettung mehr. Und er hat sich eingeschlossen und nun allein im Zimmer auf den Knien gelegen und zu Gott geschrien. Wüsste, wie wir das so tun in so einer Situation. Und nun, Herr, erbarm dich und meine Tochter. Und nun, heilige Versprechungen. Herr, wenn du ihr sie am Leben hältst und sie mir wieder gibst, dann will ich. Und Gott hat sie wieder das Erwarten der Ärzte angehört und gesund gemacht. Bloß der hat seine Versprechungen vergessen. Das ist auch bei uns so üblich. Das war was Versprechen, dann vergessen wir es. Und in dieser Stunde, weißt du, was du jetzt gerade gesagt hast? Du hast jetzt Wort für Wort und Satz für Satz das gesagt, was ich damals im Gebet Gott gesagt habe. Es war eine Kostprobe, dass Gott jedes Wort wusste. Die hat genügt. Wie könnte es auch anders sein? Bei Jesus gibt es keine Übertreibung. Wenn er sagt, von jedem unnützen Wort, dann heißt das von jedem unnützen Wort. unser Gott weiß alles, hört alles, sieht alles, behält alles. Er ist nicht Mensch, er ist Gott. Kein Betrug in seinem Mund. Das sind die Spuren Jesu. Welcher nicht widerschallt, da er gescholten war. Das ist wieder eine Spur. Fußtapf. Das heißt, setz deinen Fuß da hinein. Er hat, wenn er gescholten wurde, nicht zurückgeschalten. Und du? Das letzte Wort haben? Hat mit Heiligungsleben gar nichts zu tun. Sich reinwaschen und rausreden. Oder dem anderen nun auch was anpfeifen, hat mit Heiligungsleben gar nichts zu tun. Dieses kümmert du dich um dich und kehrst mal vor deiner Türe, hat mit Heiligungsleben gar nichts zu tun. Welcher nicht widerschallt, widerschallt, der geschalten wird. Die nächste Fußtapfe, welcher nicht drohte, als er litt. Er hat gelitten, aber ohne zu drohen. Das heißt auch ohne jede Bitterkeit im Herzen. Ohne Rachegedanken, ohne Vergeltungsgedanken. Unsere bösen Herzen, das sind keine geheiligten Herzen, Herzen, in denen solche Gedanken noch Raum haben, dem kommt es auch nochmal. Hat mit Heiligung gar nichts zu tun. Die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, steht im Ruhlich der Liebe. Es ist also auch keine Schadenfreude vorhanden. Dem kommt es schon nochmal. Und wenn es kommt, dann siehst du endlich. Nein. Nicht widerschallt, da er gescholten war. Nicht drohte da nicht. Dieses wirklich als Lamm hingeopfert sein. Er stellte es dem anheim, der rechtlich. Das konnte Jesus alle Dinge immer Gott übergeben. In die Hände Gottes legen. Ist doch wunderbar, wenn man es in die Hände Gottes legen kann. Und dann ist man wieder ganz los von der Sache. Aber gar nichts mit zu tun mehr. Weil meine Angelegenheit, das ist Gottes Angelegenheit. Heiligungsweg. Das ist der Heiligungsweg. Der Heiligungsweg ist Kreuzweg. Das hat alles mit Kreuz was zu tun. Da kommt immer wieder Kreuz auf mich zu. Nicht mit einem Schlag auf Golgatha. Es fängt bei der Krippe an. Und dann geht es durch all das durch. Aber studiert nur den Weg Jesu, dann wird er überall das Kreuz finden. Auf dem ganzen Weg ist es schon da. Zuletzt nur ragt es dann so hoch auf. Und nun nimmt er uns mit, Jesu Weg, unser Weg. Das ist Heiligungsleben. Was haben wir uns unter Heiligung vorgestellt sonst? Und darum, Apostelgeschichte, das ist mir so sehr, sehr wichtig, dass die Christen genannt werden, die des Weges sind. Apostelgeschichte 9, Vers 2. Von dem Saulus, der nach Damaskus reist, wird geschrieben, auf dass so er etliche dieses Weges fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Wie nennt man die Christen? Etliche dieses Weges. Nicht bloß an dieser Stelle. Schlagt ruhig mal auf, damit ihr seht, das ist also, das ist eine ungeheure Sache, dass es immer wieder da ist. Das war ihm so. Die wurden genannt, die dieses Weges sind. 19,9. Ihr seht, da etliche verstockt waren und nicht glaubten und übelreden von dem Weg vor der Menge in Ephesus. Sie reden nicht übel von der neuen Lehre, die sie haben, von der Weltanschauung, sondern von dem Weg, den die gehen. Die gehen einen anderen Weg, als es sonst üblich ist. Was denn für Weg das ist? Jesu Weg ist unser Weg. Die gehen Jesu Weg und das fällt auf, das ärgert die Leute. Das ist nicht so machen, wie es alle machen, drohen, wenn man leidet, schimpfen, wenn man gescholten wird. Sich aufregen, ärgern, auf die Palme gehen und all die Dinge, die uns geläufig sind. Nein, das haben die eben nicht gemacht. Die gehen einen anderen Weg. Die ließen sich Unrecht zufügen, die ließen sich berauben und sie haben mit Freuden den Raub ihrer Güter erduldet, Hebräerbrief. Ihr habt mit Freuden den Raub eurer Güter erduldet. Meine Zeit, das macht doch der Mensch sonst nicht. Der pocht auf sein Recht und macht seine Rechte geltend. Du weißt schon, wie er sie geltend machen kann. Er verschafft sich Recht. Der geht von einer Instanz zur anderen. Machen die nicht. Und er wird dieser Weg verlästert. Vers 23. Es erhob sich um diese Zeit eine nicht kleine Bewegung über diesem Wege. Es geht immer um den Weg. Wartet doch mal. Mit Jesus auf dem Wege sein. Das heißt Heiligungsleben. Mit Jesus auf dem Wege sein. Da kann man nicht mehr sitzen bleiben. In seinem frommen Sessel. Im Plüsch. Weich gepolstert. Nein, auf dem Wege. Aber es ist eben dieser Weg. Oder wenn wir 24 mal aufschlagen, Vers 14 in der Apostelgeschichte. Da steht der Paulus vor dem Statthalter, sich zu verantworten. Und da sagt er, das bekenne ich aber, dass ich nach diesem Weg, den sie eine Sekte heißen, da wird man zum Sektierer gemacht, wenn man auf den Weg geht. Da ist man nicht mehr salonfähig in der Kirche. Das alles gibt es nachher. Aber so radikal darf man doch nicht sein. Übertreibt's nur nicht, heißt da. Sekte, was Anstößiges, Ärgerliches, pfui, Sekte, diese Sektierer. Dass ich nach diesem Weg, den sie eine Sekte heißen, diene dem Gott meiner Väter. Anders kann ich meinem Gott nicht dienen, als auf diesem Wege. Sind wir auf dem Weg, das ist die Frage. Heiligung. Ohne Heiligung wird niemand Menschen sehen. Das ist der Wille Gottes, auf Heiligung. Es geht also nicht nur um Vergebung. Gell, davon sind wir heute ausgegangen, Vergebung. Sehr richtig. Man muss einen Standpunkt haben. Kein Standpunkt. Ja. Einen neuen Standpunkt gewonnen. Weltanschauung ist auch ein Standpunkt. Ne? Von daher schaut man nur die Welt so an. Darum geht es gar nicht. Der eine schaut sie von da an, von da an. Nein, ob wir mit Jesus auf dem Weg sind, ist die einzige Frage, die uns gestellt wird. Und das heißt auf dem Kreuzweg. Weg der Verachtung. Vers 22 im selben Kapitel, wie es auch noch. Da Felix solches hörte, zog er sich hin, denn er wusste gar wohl um diesen Weg. Er wusste gar wohl um diesen Weg. 22, 14. So, da war erstmal deutlich geworden, was Heiligung ist. Die Frage ist an uns gerichtet, wie steht es in unserer Heiligung? Heiligung, Jesus der Heilige, Jesus der Geheiligte. Ich erinnere nochmal an die Taufe, gell? Wir sagten, dort ist dieses Brandopfer, ums Brandopfer ging es ja, was das heißt, Brandopfer sein, hingegeben sein. Das alles umschließt dies. Wir sagen, in der Taufe wird dieses Brandopfermotiv im Leben Jesu sehr hörbar. Natürlich klingt es nun genauso und wenn man es einmal hört, dann hört man es wieder fast unisono, auch in der Leidensgeschichte. Dort ist überhaupt alles, da konzentriert sich alles. Aber in der Taufe, das ist so ganz besonders speziell, der Jesus, der auf dem Brandopferaltar steigt. Der Geopferte, der die Sünden auf sich nimmt, das Lamm ist und nun weiß, nun geht es ans Kreuz und nun geht es in die Verdammnis für die Sünder. Und die Antwort Gottes, was ist die Antwort Gottes, wenn einer sich so hingibt? Der offene Himmel, der Geist, der herniederkommt, gestaltet auch Kraft aus der Höhe und das Zeugnis des Vaters, mein lieber Sohn. Was hat denn eigentlich der Herr Jesus durch den Geist empfangen, der in der Taufe als Antwort Gottes auf die Hingabe Jesu ihm zuteil wurde? Was hat er mit diesem Geist eigentlich empfangen? Könnt ihr das sagen? Wozu? Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist das Entscheidende. Ich dachte, er würde das andere vorwegnehmen, aber es gehört durchaus dazu. Was gehört auch dazu? Was ist ihm in dieser Stunde durch den Geist Gottes zuteil geworden? Alle Vollmacht, die er dann geübt hat. Welche Vollmachten sind denn das? Ja, schön, ich freue mich, wenn er das sagt, aber seid noch mal ehrlich, es gibt doch andere auch noch.
Dämonen auszutreiben.
Richtig, richtig, richtig. Natürlich.
Vollmacht das Kreuz zu tragen für die Sünde der Welt.
Die Vollmacht des Wortes, war das nichts? Aber wie? Paar Worte und die Situation ist geklärt. Diese
Gabe der Weisheit, das Wort der Weisheit, was er hat. Vollmacht des Wortes, der Botschaft. Das ist die prophetische Vollmacht. Dann die königliche Vollmacht. Woran weist die sich aus? In all seinen Taten, die königlich sind. Macht über die Krankheit, Macht über die Dämonen, Macht über die Elemente. Sturm, das Meer, der ins Grab ruft, komm heraus, und der Tode kommt heraus, der dem Tod sein Opfer zurückfordert, da muss es geben, das ist königliche Vollmacht. Alle Vollmachten, die ihr übt, königliche Vollmachten. Aber die größte Vollmacht ist die priesterliche Vollmacht. Und welches ist die priesterliche Vollmacht? In der Taufe, durch diese Salbung mit Kraft aus der Höhe empfängt. Welches ist denn die priesterliche Vollmacht? Wir haben gesehen, die prophetische, die königliche und nur die priesterliche Vollmacht. Die priesterliche Vollmacht ist die Vollmacht, sein Leben zu lassen. Der Priester, der sich als Lamm opfert selber, der nicht irgendein Lamm opfert, sondern selber Lamm ist. Priester und Lamm zugleich, die höchste, herrlichste Vollmacht Jesu, die so wenig gesehen wird, steht in Johannes 10. Die ist über allen Vollmachten. Johannes 10, wo kann man die 17, 18 lesen, darum liebt mich mein Vater. Das ist wichtig, darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, hat er am Altar gegeben, auf dass ich es wieder nehme, empfange. Niemand nimmt es von mir. Ich lasse es von mir selber. Da ist der Jesus, der auf den Brandopferaltar geht. Ja, das ist das Brandopfermotiv wieder. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Und habe Vollmacht, es wieder zu empfangen, zu nehmen. Und das nicht, weil er sich erdacht hat, sondern wieder der Gehorsam ist. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Er tut dabei wieder immer nur, was ihm geboten ist. Das ist herrlich. Die größte Vollmacht Jesu, die Vollmacht der Liebe ist das, das Leben zu lassen. Er gibt sich hin. Heiligungsleben, Brandopfer. Und der Vater gibt ihm alles. Für diesen Weg gibt der Vater alles. Wer sich als Brandopfer weiht, der darf vom Vater alles empfangen. Nur Geheiligte empfangen alles vom Vater. Wie steht es um unsere Heiligung? Antwort Gottes auf Heiligung und Hingabe, Gehorsam und alles, was er sagt, ist, dass er den Himmel auftut und alles da reicht. Wie steht es um unsere Heiligung? Gell, das müsste zum Verzagen sein. Jetzt müssten wir nach Hause gehen und sagen, weit weg von der Heiligung. Weit weg davon, dass der Himmel sich auftun kann. Und der Geist herabkommt. So wie auch auf die Pfingsten, die Jünger zu Pfingsten gekommen ist. Weit weg, müsste man sagen. Meint das nicht auch? Wenn ich das andere dastände, kommt, wir kehren zu 3. Mose 8 zurück. Bereitung für den priesterlichen Dienst. Wie ist die Handlung, die da vollzogen wird beim Brandopfer? Noch mal schnell ins Gedächtnis zurückrufen. Aaron und seine Söhne, die Weihe empfangen sollen. Sie stemmen ihre Hände auf das Opfertier. Was hieß das gleich? Sich mit dem Geopferten eins machen. Und das heißt, das Opfer kommt wem zugute? Mir zugute. Er für mich. Denkt nochmal dran, der Stier sind Opfer für mich. Ich müsste verstoßen sein. Er für mich. Jesus. Das Opfer. Das Gott ersehen hat. Jesus draußen vor der Stadt. Ich müsste verdammt sein. Jesus ist verdammt. Ich darf heimkommen. Ich darf mein Vater sein. Ist klar?
sein Opfer kommt mir zugute. All meine Sünde ist auf ihn gepackt, er trägt sie hinaus. Für mich ist Vergebung da. Und jetzt Brandopfer. Wer ist das Brandopfer, auf das der Widder hinweist? Wer hat sich geheiligt? Sein Leben ist Heiligungsleben. Und was darf ich tun? Im Glauben? Mich eins machen mit Jesus und seine Heiligung wird meine Heiligung. Es ist also nicht bloß so, dass ich meinen Dreck ihm überlasse, der hat dann ausgetragen. Dann bin ich wesentlich drecklos. Am Ende sind wir aber doch, so sagten wir heute Vormittag, der Fruchtbaum, der bloß Blätter hat und keine Früchte. Gott will doch Früchte. Und wenn alles madig war und faul und Jesus unseren Dreck auf sich genommen hat, am Ende stehe ich aber doch mit leeren Händen da. Stehen wir nicht doch sehr mit leeren Händen da? Das Opfer Jesu ist ja noch viel umfassender, viel mehr als nur dies, die Vergebung. Sondern er hat gesagt im Hohenbrüsselgebet, ich heilige mich selbst für sie, damit sie auch in Wahrheit Heilige seien. Also, so steht es da, nicht in der Wahrheit geheiligt, sondern in Wahrheit. Das heißt also, man möchte sagen, in Wirklichkeit Heilige. Dass sie wirklich Heilige seien. Ich heilige mich für sie. Auch das Heiligungsleben hat Jesus nicht für sich geführt, sondern für uns. Lasst mich in einem ganz simplen Bild zum Ausdruck bringen. Manchmal ist es wichtig, dass man so ein Bild festhält. Das kann einem oft durch Jahre helfen. Ich weiß, dass das manchem geholfen hat schon. Das Bild von den beiden Konten. Spannendes Wort. Muss los.